Unendlich Wald. Der Podcast vom Ruheforst Südpfälzer Bergland in Wilgartswiesen.
Ja, willkommen zu Unendlich Wald, dem Podcast des Ruheforstes Südpfälzer Bergland in Wilgartswiesen, die zweite Folge. Heute spreche ich mit Kirsten Halbwachs. Sie ist Mutter, 43 Jahre alt, lebt in Zweibrücken in der Südwestpfalz und hat vor gut 2,5 Jahren ihren Sohn Max verloren. Max wurde nur 7 Jahre alt. Er ist an einem sehr aggressiven Hirntumor gestorben. Und Kirsten Halbwachs hat danach lange suchen müssen, bis sie Hilfe gefunden hat in einer Selbsthilfegruppe. Über ein Jahr hat es gedauert und hat daraufhin gesagt, ja, wenn das so lange dauert, weil das Angebot vielleicht so begrenzt ist, dann möchte ich selbst Menschen helfen, und hat sich ausbilden lassen zur Trauerbegleiterin und bietet regelmäßig ein Trauercafé in Zweibrücken an. Hallo Frau Halbwachs.
Hallo.
Ich freue mich, dass wir heute Morgen miteinander sprechen können. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir diesen Termin gefunden haben. Es ist immer so ein bisschen hin und her gegangen. Deshalb freut es mich, dass wir jetzt einen gemeinsamen Termin gefunden haben. Wir sind hier an dem Ort, an dem Ihr Trauercafé regelmäßig stattfindet, in Zweibrücken, in der Versöhnungskirche. Darüber werden wir noch sprechen. Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch lange überlegt, wie fange ich an, wie steige ich ein? Gibt es eine Frage, eine Einstiegsfrage, die passt? Aber ich glaube, man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, so eine richtige Einstiegsfrage, die man stellen kann jemandem wie Ihnen, was Ihnen widerfahren ist, was Ihrer Familie widerfahren ist, das ist schwer, diese zu finden. Es ist 2,5 Jahre her, dass Max verstorben ist. Wie blicken Sie heute auf diese Zeit zurück, die hinter Ihnen liegt?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Im Nachhinein wundert mich das wirklich, dass ich das überlebt habe. Weil es ist ja tatsächlich das Schlimmste, was Eltern passieren kann, ein Kind zu verlieren. Ja, es ist wirklich schwer zu beantworten.
Wir werden ja noch darüber sprechen. Sie haben natürlich dann ja auch irgendwann gesagt, ich möchte was tun. Mhm. Wenn Sie das mit in diese Rückschau mit einbinden, was können Sie dazu sagen? Also wie ist das Teil dessen, was Sie in den letzten 2 Jahren erleben mussten?
Also am Anfang, nach Max Tod, da war ich erst mal ein paar Wochen, war das, als wäre ich nur in so einer Blase gewesen. Ich habe einfach nur funktioniert, bin morgens aufgestanden und habe den Tag quasi überlebt. Ne? Und dann irgendwann ging es mir so schlecht, da habe ich gedacht, also so, entweder du gehst jetzt selber unter oder du unternimmst was, dass das nicht passiert. Ja, dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Ich bin erst angefangen, ich habe viel gebastelt. Ich habe alle möglichen Projekte angefangen, also das ganze Haus war voll mit Bastelkram. Dann wollte ich gerne, ich brauchte Begleitung, habe ich gemerkt. Also so ganz alleine kam ich da irgendwie nicht raus oder ich wusste nicht wie. Und ich habe dann auch etliche Vereine oder Anbieter angerufen für Trauerbegleitung, wo es dann oft hieß, nee, sie müssen erst mal ein halbes Jahr getrauert haben, bevor sie zu uns in die Gruppe kommen können. Wo ich mir gedacht habe, ja, Moment mal, ich brauche aber jetzt die Hilfe und nicht erst nach einem halben Jahr. Ne, dann kann ich es auch gleich ganz sein lassen. Mhm. Ja, also das hat mich echt schockiert, wie man abgefertigt wird einfach so.
Mhm. Wir werden über diese Zeit gleich noch genauer sprechen. Max war Ihr drittes Kind.
Ja.
Geboren am 19. Dezember 2013. Im August 2020 ist er eingeschult worden.
Genau.
Ich habe ein Foto gesehen, da hat er seine Schultüte in der Hand mit Lego Ninjago drauf. Da sind irgendwie alle Jungs verrückt im Moment. Er blickt da keck mit blonden Haaren in die Kamera mit Zahnlücke. War er jemand, der sich auf den Ernst des Lebens gefreut hat?
Ja, total. Also echt? Er war auch total stolz, dass er jetzt an der Schule ist. Und er ist gerne hingegangen. Er hat seine Hausaufgaben ganz gewissenhaft gemacht. Wenn nur ein Buchstabe etwas schief war, sofort wieder wegradiert und wieder gerade gemacht. Also er war da schon sehr, er war so ein kleiner Perfektionist, was das so angeht. Und das war so niedlich eigentlich auch.
Mhm. Ja. Also hat sich gleich gut zurechtgefunden.
Ja, total. Auch mit dem Bus fahren und er wurde irgendwie auf einen Schlag wurde er irgendwie erwachsen, wenn man das so sagen kann.
Sie sind dann einige Wochen nach dem Schulstart von der Schule angerufen worden und gebeten worden, Ihren Sohn abzuholen. Mhm. Was war passiert?
Max musste sich übergeben. Ja, Und ich habe ihn dann natürlich auch direkt abgeholt. Und zu Hause war alles wieder normal. Ihm war nicht schlecht. Er konnte wieder toben, konnte normal essen. Es war nichts.
Das ist dann nochmal passiert. Und ja. Dann kam es zu einer Situation, bei der Sie dann doch eine düstere Vorahnung hatten. Ne?
Ja, also dann eine Woche später kam das nochmal. Also ich wurde wieder angerufen von der Lehrerin. Mhm. Max hat sich wieder übergeben, ich müsste ihn abholen. Und dann bin ich zur Schule gefahren, habe ihn abgeholt und dann kam Max mir schon entgegen mit der Lehrerin. Und dann grinst er mich an und sagt, Mama, ich sehe deinen Kopf doppelt. Ja, und da wusste ich eigentlich schon.
Da ist irgendwas im Argen.
Ja.
Mhm. Sie sind dann nach Homburg gefahren, zur Uniklinik.
Erste Kinderärztin hier vor Ort.
Und die hat dann direkt gesagt, lassen Sie da mal nachschauen.
Ja.
Und dann kam im November leider die Gewissheit, da ist was.
Ja.
Es bestand von Anfang an keine Chance, dass er wieder gesund wird?
Er wurde ja auch dann direkt operiert und die haben uns dann gesagt, man muss die Biopsie abwarten.
Mhm.
Ja, aber dann kam die Nachricht, was das für ein Tumor ist. Der heißt ATRT, das ist auch relativ selten. Und normalerweise kriegen den nur Kleinkinder.
Mhm.
Da war die Chance schon gleich ganz, 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 ganz gering.
Mhm.
Ja.
Mhm. Und er musste dann auch, ich sag mal, das volle Programm durchlaufen. Also Chemotherapie, Bestrahlung, alles hat er da über sich ergehen lassen müssen. Ja. Ne?
Das hat er auch alles ganz tapfer mitgemacht.
Und Sie haben dadurch Zeit gewinnen können etwas?
Es war Zeit, die wir hatten.
Ja. Ja. Mhm. Drei Kinder waren das damals bei Ihnen in der Familie mit Max. Und wie haben Sie das damals in der Familie thematisiert? Wie hat das Ganze Ihren Familienalltag auch verändert?
Also Ich war viel im Krankenhaus. Ich war nicht oft zu Hause, weil ich mit Max fast gefühlt, also jetzt so rückwirkend betrachtet, war ich gefühlt fast nur im Krankenhaus mit Max. Wir waren zwischendurch vielleicht mal ein paar Tage zu Hause und das auch da lief das schon einfach nur funktionieren. So versuchen, Max noch glücklich zu machen und ich kann das so gar nicht mehr in Worte anfassen, weil das einfach, das war alles so surreal, ne?
Man funktioniert einfach
nicht. Ja, man funktioniert einfach nur noch so. Das wird dann einfach so getaktet, so morgens, mittags, abends und ach ja, jetzt gehen wir ins Bett. Und dann, das hatte mit Familienleben auch nichts mehr zu tun.
Sie haben es eben schon gesagt, Sie haben fast nur funktioniert. Sie waren viel natürlich mit Max in der Klinik. Und dann kam Anfang 2021 in diese Ausnahmesituation hinein dann die Nachricht, ich bin schwanger.
Ja.
Als das klar war, was ging Ihnen da durch den Kopf?
Boah, ich habe mich gehasst. Ich habe Gott gehasst. Ich habe eigentlich alles und jeden gehasst. Weil, das war für mich wirklich Verrat. So nach dem Motto, wir wussten ja schon, dass Max es nicht überleben wird.
Mhm.
Und hey, da kommt jetzt ein neues Kind. Oder das war für mich einfach auch nicht greifbar. Ich habe gedacht, der will mich doch da oben veräppeln.
Mhm.
Ne? So, komm, ich nehme dir Max und gib dir ein neues. Ne?
Mhm.
Nee, das war für mich, war das wirklich höchst, das war einfach Verrat. Ich konnte mich da überhaupt nicht mit anfreunden am Anfang.
Im gehadert, ne? Sozusagen.
Aber total, mhm. Ja. Also hadern ist noch, glaube ich, milder ausgedrückt.
Mhm. Sie haben sich dann aber Rat gesucht, auch bei der Kirche. Da gab es lange Gespräche mit einem Kaplan, glaube ich. Ne?
Nee, mit einem Pfarrer, aus der Uniklinik. Der ist auch Seelsorger da und ja, die Gespräche, die taten mir einfach gut.
Max, hat er von seinem Geschwisterchen gewusst, als es auf dem Weg war?
Ja, er hat sich riesig gefreut.
War das dann für Sie in Ordnung, als Sie gemerkt haben, er freut sich drauf?
Ja, das war so der letzte Punkt dann. Gut, es ist in Ordnung. Also so nach dem Gespräch mit dem Pfarrer schon, okay, es ist jetzt so. Aber als Max, wenn man so das Leuchten in seinen Augen dann gesehen hat, er hat sich zwar einen kleinen Bruder erst gewünscht, sagt er, ach, so ein kleiner Bruder, dem ich alles beibringen kann, wäre nicht schlecht. Aber als dann rauskam, es wird ein Mädchen, ach, die werde ich auch lieb haben. So.
Also er hat sozusagen sein Einverständnis signalisiert, das ist in Ordnung.
Ja.
Ich freue mich drauf.
Genau.
Wann haben Sie gemerkt, ich werde ihn nicht mehr mit nach Hause nehmen können?
Ja, das weiß ich noch ganz genau. Das war, morgens sind wir wach geworden und ich habe so ein Würgen schon gehört.
Mhm.
Ich denke, nein.
Also Sie haben bei ihm geschlafen?
Ja, ich habe immer bei ihm geschlafen. Ich habe den nie aus den Augen gelassen.
Mhm.
Dann habe ich schon gehört, ja, Max hat sich jetzt übergeben. Gut, hätte jetzt auch von den Medikamenten oder so sein können, aber ich hatte schon irgendwie so ein Gefühl, da stimmt schon wieder was nicht. Habe ich das Licht angemacht und ich habe dann gesehen, dass er so kaffeesatzartig erbrochen hat. Und da weiß man, das ist nicht gut. Also ich habe die Taschen dann gepackt, Also so die restlichen Sachen. Eine Tasche war schon immer gepackt. Ne? Da musste dann halt nur noch so Zahnbürste und sowas dann rein. Bin dann mit ihm losgefahren. Und da wusste ich aber schon, als ich das Krankenhaus betreten habe, ich fahre alleine wieder zurück. Mhm. Ich wusste das irgendwie.
Trotzdem waren Sie, ich glaube, 3 Wochen waren es dann noch.
Ja, 3 Wochen waren es noch.
Eine Zeit, von der Sie heute sagen, in der Ihnen auch Ihr Sohn enorm viel Kraft gegeben hat.
Ja, ja.
Wie haben Sie das gespürt? Worauf führen Sie das zurück?
Das ist einfach so, das ist wie so ein unsichtbares Band auch, was uns irgendwie, das kann ich aber jetzt erst im Nachhinein erklären. Das war da ja noch gar nicht greifbar für mich, aber ich habe es ja durchlebt gehabt. Nur jetzt wird mir im Nachhinein, wird mir auch viel mehr irgendwie klar oder bewusst, was da eigentlich passiert ist. Ich glaube, das war damals auch einfach so eine Schutzfunktion, dass man nicht zusammenbricht. Ne? So anders kann ich mir das nicht erklären. Bevor er eingeschlafen ist, also er ist ja, die letzte Woche war er in so einem Tiefschlaf einfach und ist nicht mehr aufgewacht. Mhm. Bevor der aber eingeschlafen ist und man sich noch unterhalten konnte ganz gut, da lag er im Bett, guckt oben so aus dem Fenster raus und sagt, und fängt voll an zu lachen. Ich denke, Max, was ist da? Oh Mama, da muss ich hin. Da kann ich wieder spielen und glücklich sein. Da werde ich keine Schmerzen mehr haben. Mhm. Dann habe ich zu ihm gesagt, Herr Max, dann geh da bitte hin. Mhm. So dieser Satz, der hat mir so das Herz gebrochen. Aber ich wusste einfach, ich muss ihm irgendwie das Gefühl geben, du darfst gehen. Er sagt er so noch zu mir, aber Mama, noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Ich muss auch noch ein bisschen Geduld haben. Ich bin dran, wenn ich dran bin.
Also hat er Sie in dieser Zeit im Krankenhaus aufgebaut, kann man das so sagen?
Also er war definitiv der Stärkere von uns beiden.
Er ist dann am 6. August 2021 gestorben. Ja. Sie waren bei ihm, als er gegangen ist. Rückblickend, oder ich will die Frage anders formulieren, gibt es Worte, die beschreiben können, was man in dem Moment durchmacht? Kann man das in Worte überhaupt fassen oder ist das etwas, was man nicht greifen kann?
Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich da gefühlt habe, aber es gibt keine Worte, die irgendwie stark genug sind, das so zu beschreiben. Aber ich weiß den Ablauf noch. Ich habe ja, man hatte immer irgendwie so ein ganz komisches Gespür. Ich kann das gar nicht. Das ist wie so Intuition. Ich meine, er lag die ganze Woche schon so da und hat die ganze Woche so geatmet. Aber irgendwie wusste ich, ich habe dann so die letzten 4, 5 Atemzüge, da habe ich immer dazwischen so die Sekunden gezählt, wie lange es dauert, bis er wieder einatmet. Und bei einem Atemzug, da wusste ich, das ist jetzt der letzte und das war dann auch so und das finde ich jetzt im Nachhinein, ist das so ein bisschen gruselig, ne? Für mich ist das natürlich das Schlimmste, aber für Max war es halt auch Erlösung, wenn man das so sieht.
Natürlich, ne? Ja.
Ich habe auch, als er den letzten Atemzug genommen hat, ich war ja alleine mit Max, ich habe geklingelt und dann ist der Arzt gekommen und eine Krankenschwester ist dann noch gekommen. Ich habe auch nur geklingelt, weil ich wusste, Max mochte die absolut gerne. Das waren so Herzensmenschen für Max. Mhm. Ne, so. Mhm. Und ich war auch ein bisschen überfordert, muss ich sagen, mit der Situation. Also im Nachhinein jetzt so betrachtet. Ne? Ich wollte allein sein, aber irgendwie wollte ich auch nicht allein sein. Also so, dann haben wir das Fenster aufgemacht. Dann haben die mich noch kurz rausgeschickt, damit alles gezogen werden konnte. Das sollte ich nicht sehen. Dann haben die mich auch wieder reingerufen. Ich habe Max auch gewaschen und ich habe den Waschlappen dann so reingemacht und ich weiß noch, da sage ich zu der Krankenschwester, ich sage, du, das Wasser ist zu kalt, habe ich gesagt, das, so mochte Max das nicht. Ne? So, ja, ich mach's noch mal und dann hat sie das Wasser weggekippt, alles neu gemacht noch mal. Also, und ich habe dann, ich weiß, Max, der hatte immer früher schon Angst, dass Wasser in die Ohren kommt. Ne? Ich habe dann die Ohren nicht gewaschen. Ich habe zu Max gesagt, ich weiß, du magst das nicht, wir lassen die Ohren jetzt einfach mal aus. Ne? Das war so ein sehr, sehr inniger Moment nochmal. So, das ist, ich glaube, das brauchte ich auch.
Ja.
Und ich glaube, das war schon so der erste Schritt der Verarbeitung.
Ein sehr wertvoller Moment, der natürlich in dem Augenblick auch schon voller Trauer war, natürlich. Aber ich glaube, wie Sie schon gesagt haben, ein erster Schritt, um das, was passiert ist, auch dann annehmen und verarbeiten zu können. Ne? Das Geschwisterchen, auf das er sich so gefreut hat, ist 4 Wochen nach seinem Tod geboren worden. Jana heißt das Mädchen.
Genau.
Und kann man in dem Moment Freude empfinden über die Geburt?
Tatsächlich, ja. Also natürlich, ich habe mich auf dieses Baby total gefreut und ich war auch froh, als sie dann da war. Und man muss dazu sagen, Jana ist im gleichen Krankenhaus geboren worden, in dem Max gestorben ist. Das sind dann halt so Achterbahnfahrten für die Gefühle. Also da habe ich dann irgendwie so gemerkt, so Freude und Leid. Also da ist irgendwas dran an diesem Sprichwort, das liegt tatsächlich echt. nah beieinander.
Ja.
Klar, die Trauer um Max, die war da ja noch, die ist immer noch da, aber da war es ja noch ganz präsent. Ich konnte das aber voneinander trennen. Es ist schwer zu erklären, aber ich konnte das tatsächlich als eigenständige Erlebnisse so für mich. Na, hier ist mein Baby, ich freue mich, ich bin glücklich, ne, dass alles gut gegangen ist bei der Geburt. Und
zu Hause war dann die Familie, da muss man dann ja auch da sein, man muss funktionieren, morgens aufstehen. Wie waren diese ersten Wochen nach dem Tod ihres Sohnes? Es muss ja zu Hause irgendwo weitergehen. Das Baby war da, die Familie war da. Hat man da überhaupt Zeit, das, was passiert ist, anzunehmen, zu verarbeiten?
Also am Anfang nicht. Aber als ich zu Hause war, ich habe immer auf die Terrassentür geguckt mittags, gedacht, ah, Max müsste gleich kommen. Nee, Max kommt nicht wieder.
Ja.
So, aber ich glaube, das haben ganz viele so. Einfach dieses, das dauert einfach seine Zeit, bis das wirklich angekommen ist. Ne? Ich bin am Anfang, bin ich auch 2, 3, 4 Mal am Tag zum Friedhof gefahren.
Mhm.
Wie so eine Irre eigentlich. Weil ich immer gucken musste, leuchtet da alles? Sind genug Kerzen da? Sieht das alles so aus, wie es sein soll? Mich hat es da immer hingezogen. Der Rest, der lief auch einfach so wie so ein Film ab einfach.
Mhm.
Ja.
Also auch da nochmal etwas, was wir eingangs schon gesagt haben. Man funktioniert erstmal.
Man funktioniert nur, ne? Einfach.
Ja, ja. Genau, es muss ja irgendwo weitergehen. Muss,
ja.
Es sind ja auch Menschen da, die brauchen mich, die wollen versorgt werden. Es muss ja ein gewisser Alltag muss ja passieren. Ne?
Genau.
Wie wurde denn sein Tod in der Familie thematisiert? War das etwas, über das gesprochen wurde oder hat das jeder so ein bisschen mit sich ausgemacht?
Da kann ich zu Alea ganz gut erzählen, die war 2,5 zu dem Zeitpunkt. Und für Alea ist Max jetzt ein Stern. Also ich finde es eigentlich ganz beeindruckend, wie sie das so für sich verarbeitet, auch heute noch. Sie erzählt auch immer, Max kommt sie immer abends besuchen und sagt dann gute Nacht. Und dann sagt sie, ach, der Max, der hat jetzt ein Boot, ein ganz großes, da sind ganz viele Kinder drauf und der kann damit durch den Himmel fliegen. Also sie hat so ihre Art, damit umzugehen. Dann erzählt sie auch immer, Max, geht's jetzt gut? Ich lasse sie dann auch reden. Ich finde das gut, wenn sie sich dann so nicht verschließt.
Ich glaube auch, dass Kinder da einfacher ihren Weg finden, als Erwachsene damit umzugehen, oder?
Ja, definitiv. Die ist so. Also sie trauert auch noch manchmal. Sie sagt auch, ich vermisse Max. Und dann 2 Minuten später sagt sie, aber der kommt mich ja abends dann wieder besuchen. Und für die ist das noch so.
Aber es ist auch wichtig, dass sie da ihren Weg gefunden hat, damit umzugehen.
Ja.
Und da nicht irgendwo daran zerbricht oder untergeht. Ne?
Ja.
Sie haben wenige Wochen nach seinem Tod damit angefangen, ihm Briefe zu schreiben, die sie auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichen. Immer freitags. Sie nehmen sich Woche für Woche Zeit dafür. Ich habe auch einige gelesen im Vorfeld auf dieses Gespräch. Warum ist Ihnen das so wichtig immer noch?
Ich glaube, zum Ersten ist das einfach für mich nochmal Verarbeitung. Ja, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich glaube, der kriegt das auch mit.
Mhm.
Also ich glaube da ja irgendwie, also seit Max Tod, glaube ich echt, also irgendwas gibt es da zwischen Himmel und Erde, was man nicht erklären kann. Und aber in erster Linie ist das, glaube ich, für mich Verarbeitung.
Selbsthilfe.
Und, ne? Selbsthilfe ist das. Ja. Und mir tut das auch gut, dieses Schreiben.
Sie haben vorhin von einem Band gesprochen, von einer Verbindung, die Sie im Krankenhaus gespürt haben. Glauben Sie, wenn Sie sagen, es gibt da irgendwas zwischen Himmel und Erde, was wir nicht greifen können, diese Verbindung ist noch da, dieses Band existiert noch?
Ja, ich glaube da schon dran. So, hätte man mich vor Max Tod gefragt, hätte ich garantiert Nein gesagt. So, ich meine, ich bin zwar gläubig, ich glaube an Gott, ich glaube auch, dass auch da irgendwie ein Himmel oder so, ne, aber jetzt nie so wie nach Max Tod. Und das ist schon, ob es jetzt für mich einfach nur Trost ist oder weiß ich nicht, aber da muss irgendwas sein, das kann gar nicht anders.
Sie haben auf der einen Seite diese Briefe geschrieben, andererseits haben Sie sich außerhalb der Familie und außerhalb dessen, was Sie für sich getan haben, um damit umgehen zu können oder sich irgendwo selbst zu helfen, haben Sie sich lange alleine gefühlt. Sie haben es eingangs kurz angesprochen. Es hat über ein Jahr gedauert, bis Sie Hilfe in Form einer Selbsthilfegruppe gefunden haben. Vielleicht, wenn Sie Ihre Bemühungen dann nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie viele Anläufe hat es gebraucht, bis es endlich geklappt hat?
Also ich habe ja bei mehreren angerufen und nachgefragt, entweder war Platz voll oder wir bieten das nicht mehr an oder ach was weiß ich, wie viele Antworten mir da entgegengekommen sind. Und bei dem anderen hieß es, ja, erstmal 6 Monate trauern, dann können sie kommen. Da war ich schon sprachlos, weil warum soll ich 6 Monate warten, um Hilfe zu bekommen? Ich brauche doch die Hilfe jetzt. Das ist doch gerade so frisch. Ich muss doch irgendwo Hilfe bekommen. Wie komme ich jetzt besser klar? Wie kann ich was tun, um nicht ganz unterzugehen oder vielleicht im schlimmsten Fall eine Depression oder so zu entwickeln oder was weiß ich.
Hm. Ne? Das hört sich jetzt blöd an, aber es klingt so ein bisschen nach ich nenne es mal Probezeit, oder?
Die ja, ja, ich habe gedacht, sag mal, ist das eine Sekte oder ne, irgendwie, ja, das war schon, also da kam ich mir wirklich, kam ich mir auch gar nicht ernst genommen vor. Ich meine, ich hatte doch mein Kind verloren, er war erst 7 Jahre alt und ich habe gelitten. Und die sagen mir, ja, dann müssen sie erst mal ein halbes Jahr warten. Also da musste ich schon schlucken. Ein halbes Jahr später habe ich mich dann noch mal da gemeldet. Und da hieß es, ne, wir haben momentan keinen Platz, wir melden uns bei ihnen. Dann haben die sich, nach einem Jahr haben die sich dann tatsächlich gemeldet. Die machen jetzt wieder eine Selbsthilfegruppe auf und es wäre noch Platz frei. Ich so, ja gut, gehe ich mal hin. Dann saß ich da, dann stellt sich ein Vater vor und sagt, ja, ich bin der und der und mein Sohn ist vor 8 Wochen gestorben. Da kam ich mir noch weniger ernst genommen vor. Ne? Ich meine, wunderbar für den Papa, dass der so schnell Hilfe bekommen hat. Ne? Also so soll das jetzt gar nicht rüberkommen. Ne? Aber da kam ich mir sowas von veräppelt vor. Ich sollte ein halbes Jahr warten, damit erstmal die gröbste Trauer von mir weggewischt ist. Und er sitzt dann nach 8 Wochen da. Da muss doch irgendwo Gleichheit bestehen. Mhm. Ne? Also entweder ich sag, die Teilnehmer dürfen erst nach einem halben Jahr kommen oder... Leute, kommt, so wie ihr seid. Ne?
So wie Plätze zur Verfügung stehen. Ne?
Genau.
Ja, ja,
genau.
Ja.
Mhm. Das wäre ja noch was ganz anderes gewesen. Ne? Wir haben momentan keinen Platz frei oder so. Das hätte man viel anders aufgefasst als, ja, man muss ein halbes Jahr warten.
Wie oft haben Sie diese Selbsthilfegruppe besucht?
Einmal. Also ich bin da nicht wieder hingegangen, weil ich möchte nicht irgendwo sein, wo ich mir nicht ernst genommen vorkomme. Da möchte ich dann einfach nicht sitzen.
Jetzt haben Sie ja doch bei der Suche so einen kleinen, ich sag mal, Spießrutenlauf hinter sich. Da war kein Platz frei, da war nichts. Worauf führen Sie das zurück? Ist das Angebot so, so schlecht? Gibt es da zu wenig? Müsste man da mehr tun?
Ja,
oder
ich glaube schon.
Was ist der Grund?
Ja, ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Erstens, ich glaube, es müssen viel mehr Leute sich zu Trauerbegleiter ausbilden lassen. Und die Preise. Ich habe ja auch geguckt bei so privaten Trauerbegleitern, ob ich mir da irgendwie so Hilfe hole. Und als ich die Preise gesehen habe, da habe ich echt gedacht.
Und es ist ja auch niemand da, der es übernimmt. Also Sie können das ja nicht mal bei der Kasse einreichen, sondern Sie zahlen das aus der eigenen Tasche. Ne?
Ja. Das wäre noch so ein Punkt, das müsste eigentlich die Kasse übernehmen, um einfach, wie heißt es?
Prävention.
Prävention, danke. Weil viele, oder man kann zum Beispiel auch mal so nachlesen, wie viele... in eine dauerhafte Depression zum Beispiel reinfallen. Ich meine, das ist für die Kassen ja wesentlich teurer, als wenn man den jetzt vielleicht eventuell 10 Termine beim Trauerbegleiter bezahlt hätte.
Ich glaube, es gibt wohl auch Bemühungen, dass man die Kassen darauf irgendwie so ein bisschen draufstößt, zu sagen, hey, könnt ihr da nicht mal gucken, ob da ein Budget dafür da ist? Aber man kennt das ja, wenn das mal angestoßen wird, dann passiert das ja auch nicht von heute auf morgen.
Genau, also meine Ausbilderin, also die mich zur Trauerbegleiterin ausgebildet hat, die sitzt da dran mit den Krankenkassen. Sie kämpft dafür.
Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie haben dann irgendwann gesagt, okay, wenn das Angebot so mau ist, dann mache ich da selbst was. Und sich entschieden, sich ausbilden zu lassen zur Trauerbegleiterin. Welche Erfahrungen haben Sie in dieser Zeit gemacht? Wie darf man sich das vorstellen?
Also erstmal musste ich ja jemanden finden, der mich ausbilden wollte. Mhm. Das war ja ein Jahr nach Max Tod. Und bei ganz vielen hieß es, nee, das ist noch zu frisch, da können wir sie noch nicht nehmen. Und also wirklich, ganz oft habe ich diese Antwort bekommen. Nee, ist noch zu frisch. Ich habe echt gedacht, also irgendwie, ich habe so manchmal auch den Glauben an die Menschheit irgendwie verloren, bis ich dann meine Ausbilderin dann am Telefon hatte. Ich war schon eigentlich total demotiviert, irgendwie was zu machen, weil ich schon dachte, die sagt bestimmt auch nein und warte erst nochmal, bis du das Gröbste so weg hast. Ja, dann hatte ich sie am Apparat und dann habe ich ihr so meine Geschichte dann mal geschildert, warum ich auch gerne Trauerbegleiterin werden möchte. Und ja klar, kannst anfangen. Ich denke, echt jetzt? So, ich war total so sprachlos irgendwie, ne? Ja, dann haben wir das dann alles so abgewickelt und ich habe dann die Ausbildung bei ihr gemacht.
Wie lange hat das gedauert?
Ein Jahr.
Und wie darf man sich das dann vorstellen? Sitzt man da zusammen mit anderen oder macht man das von zu Hause aus? Wie läuft so eine Ausbildung?
Also das war so gemischt, ne? Wir haben uns auch da getroffen. Also der erste und der letzte Termin war da vor Ort. Und alles dazwischen war über Zoom. Genau, und da mussten wir so Sachen ausarbeiten, auch mussten auch Hausaufgaben machen.
Und am Ende hat man dann ein Zertifikat oder darf sich dann offiziell auch Trauerbegleiterin nennen und kann dann auch selbst Menschen unterstützen. Wie waren dann Ihre ersten Schritte, nachdem Sie fertig waren mit der Ausbildung?
Also mit dem Trauercafé bin ich ja schon vorher angefangen. Noch während der Ausbildung, weil unsere Ausbilderin gesagt hat, geht raus und fangt an. Dann habe ich mich hier bei der Kirche gemeldet und nachgefragt, ob es möglich wäre, dass ich hier ein Trauercafé anbieten kann. Also ehrenamtlich natürlich. Mhm. Ja, das ging dann auch ganz schnell. Dann habe ich auf einmal gemerkt, es kommt doch irgendwie was jetzt so in Gange, ne? Und es hieß nicht, nee, da müssen Sie erst mal 5 Jahre als Trauerbegleiterin gearbeitet haben oder so, ne?
Also nicht nochmal Wartezeit, so wie
nicht nochmal Wartezeit, also da war ich wirklich, geht auch anders, ne?
Und die Kirche war da gleich auch auf Ihrer Seite oder mussten Sie da dicke Bretter bohren oder hat das
nee,
gleich,
gar nicht. Ja? Also die fanden die Idee super. Die hatten tatsächlich hier irgendwie schon mal sowas in der Art, aber das kann nicht mehr stattfinden. Und dann sagt sie, und dann kommen Sie hier um die Ecke. Also war wahrscheinlich so, ne, vielleicht war das Max, der mich so ein bisschen gelenkt hat oder man weiß es nicht.
Wenn Sie zurückdenken an die ersten, ich sag mal, an die ersten Cafés, die es dann gab, wie viele Leute waren Sie, als es losging?
Also beim ersten, da waren wirklich viele da. Ich weiß gar nicht, also da war hier der Raum, der war voll. So, und da war ich dann tatsächlich, wo ich gedacht habe, wow, ich habe jetzt 9 Leute, die kommen wirklich fest. Manchmal, dann kommen da nochmal neue dazu, die gucken sich das vielleicht 2-3 Mal an und dann sagen die auch, oh, das war gut, aber ich brauche es dann jetzt nicht mehr. So soll es ja auch sein, die sollen ja irgendwann auch wieder ihren Weg gehen können.
Alle 2 Wochen findet es immer statt, freitags.
Genau.
Hier, wo wir jetzt gerade sitzen, wo wir hier das Gespräch aufnehmen. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab? Ist das ein offener Austausch? Gibt es da ein Programm? Gibt es da feste Elemente? Wie läuft das Trauercafé ab? Wie lang dauert es?
Zwei Stunden.
Und was passiert in diesen 2 Stunden?
Also, ich bin ja schon immer ein bisschen früher da. Ich koche dann Kaffee. Ich dekoriere den Tisch immer ein bisschen schön. Ich bereite mich ja zu Hause schon darauf vor. Also manchmal bringe ich Geschichten mit, die vielleicht was mit Trauer zu tun haben. Oder ich bastel irgendwas Schönes. Also ich lasse mir immer zu jedem Trauercafé irgendetwas einfallen.
So eine Art Motto oder wie man...
Ja, was heißt Motto? Also schon eher frei. Ja, so diese Geschichten kommen halt dann ganz gut an, die mit Trauer zu tun haben. Wir hatten zum Beispiel kurz vor Weihnachten hatten wir noch ein Trauercafé. Und da haben wir so wie so eine kleine Weihnachtsfeier dann hier gemacht für uns. Ne, das war super. Das Trauercafé ist nicht nur Trauer. Ne, man redet auch über Sachen, die wieder gut laufen. Und man darf auch lachen. Und Trauer ist nicht nur schwarz.
Was kommt von den Gästen zurück? Welches Feedback nehmen Sie wahr?
Die kommen gerne hierher. Die sagen dann schon immer, bis in 2 Wochen. So.
Sind das Kontakte, die, ich sage jetzt mal, über das Café hinaus bestehen, um nicht zu sagen, entstehen da vielleicht auch Freundschaften untereinander?
Ja, aber man versteht sich schon sehr gut, ne? Und das ist nicht nur aufs Trauercafé bezogen. So, manchmal telefoniert man auch einfach dann nochmal und dann schweift man ab von der Trauer. Ach, und weißt du was noch? So, ne? So, dann ganz normal. Ich würde sagen, da entstehen auch Freundschaften.
Sie haben, abgesehen von der Trauerbegleitung und von dem Trauercafé, auch wieder angefangen zu schreiben. Man muss dazu sagen, dass Sie schon vor Max Tod Kinderbücher auch geschrieben und veröffentlicht haben. Und im Herbst letzten Jahres, da kam dann eine neue Geschichte raus. Es geht um Pipo, ist glaube ich ein Pinguin. Genau. Erzählen Sie uns ein bisschen was davon.
Ja, also Pipo hat seinen Papa verloren und seine Mama, die trauert wahnsinnig. Die liegt nur noch im Bett und kann nicht aufstehen. Und Pipo fühlt sich dann auch hilflos und läuft weg, weil er seiner Mama nicht noch zusätzlich zu Last fallen will. Mhm. Und während er so wegläuft und merkt, dass das vielleicht gar keine gute Idee war, alleine wegzulaufen, passieren so kleine Wunder.
Was war denn so die Intention zu sagen, ich fange jetzt wieder mit dem Schreiben an?
Ich habe ja zwischendurch auch schon so Gedichte geschrieben oder versucht, Gedichte zu schreiben so ein bisschen. Mhm. Oder Kurzgeschichten, weil es mir einfach Spaß macht. So der Fantasie einfach so freien Lauf lassen. Oder wenn ich besonders traurig gerade bin, dann gelingen mir Gedichte sehr gut. So, ja, ich mache es einfach gerne. Das ist einfach so nochmal so, das tut der Seele gut.
Zweites Buch ist in Planung oder in Arbeit.
Genau.
Geht es da auch wieder um Pipo? Oder?
Nein, da geht's dann, da mache ich tatsächlich, da möchte ich das so ein bisschen von Alea niederschreiben, was sie alles so erlebt hat, seit Max tot ist. Das wird Himmelsgeflüster. Mein Bruder ist jetzt ein Stern heißen. Ja, und dann, Alea hat sehr viele Geschichten, die ich schön einbauen kann.
Die Texte, die Sie schreiben, auch jetzt mit Blick auf das erste Buch oder auf das, was jetzt kommt, haben Ihre Kinder diese Texte gelesen? Sind die da so ein bisschen, ich sag mal, Testleser?
Oder? Also ich habe Alea das mit dem Pinguin mal so vorgelesen. Mhm. Die fand die Bilder ja noch toll. Und die Geschichte fand sie, glaube ich, auch ganz gut.
Ja, also ist ein illustriertes Buch, muss man dazu sagen.
Ist illustriert, ja. Mhm.
Ist das etwas, jetzt mal abgesehen davon, dass Sie eben gesagt haben, es tut mir auch gut, ist das etwas, dieses Schreiben, von dem Sie sagen, das könnte was auf Dauer werden, weiterschreiben?
Also ich will auf jeden Fall weiterschreiben. Weil, ja, man hat irgendwie so, also ich habe ja irgendwie gefühlt 1000 Geschichten im Kopf. Ich weiß immer so, wo ich dann hin will, weil man muss dann halt auch die Zeit finden, anfangen zu schreiben. Mhm. So, und die Zeit ist momentan erstmal mein größter Feind.
Trotzdem sind das ja auch Geschichten, wir haben es ja eben gehört, wo auch das Thema Trauer eine Rolle spielt. Sie haben mit dem Trauercafé, mit der Ausbildung zur Trauerbegleiterin auch Wege eingeschlagen, auf denen Sie sehr offen mit diesem Thema Trauer umgehen. Mhm. Warum ist Ihnen das so wichtig, Trauer so offensiv nach außen zu bringen?
Weil ich das Gefühl habe, die meisten Menschen haben, glaube ich, einfach Angst davor. Ich finde es aber, es ist wichtig, über Trauer und Tod offen drüber zu reden, weil irgendwann trifft es ja jeden, ne, ob es jetzt Trauer, Tod ist. Manchmal hat man auch so das Gefühl, wenn man unterwegs ist und man trifft irgendjemanden, den man kennt, der guckt dich so an. Es könnte ja ansteckend sein, so ungefähr. Dann geht da nochmal einen großen Weg um einen herum. Ne, wo ich, mittlerweile belächle ich das. Ne? So, aber damals, das verletzt dann halt schon. Auch wenn man mit irgendjemandem darüber reden möchte oder man hat einfach das Bedürfnis, oh, das muss jetzt raus, ich muss das erzählen. Und du hörst von diesem Menschen dann irgendwie nie wieder was, ne, mit dem man vielleicht teilweise 20 Jahre befreundet war. Ich habe meinen Freundeskreis auch wirklich stark reduziert. Da habe ich jetzt wirklich mal aufgeräumt. So, und das tat gut.
Sie haben es ja eben auch angesprochen, Trauer ist nach wie vor so ein Tabuthema, das man weit wegschiebt und sich erst dann damit befasst oder befassen muss, wenn man selbst davon betroffen ist, wenn ein Angehöriger verstirbt und man plötzlich in der Situation ist. Ich meine, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Viele Dinge haben sich ja gelockert. Viele Tabuthemen in den letzten Jahren und Jahrzehnten sind ja abgebaut worden. Warum ist Trauer immer noch so etwas, wo viele einen ganz großen Bogen drumherum machen? Worauf führen Sie das zurück? Es ist ja etwas, mit dem wir uns alle früher oder später mehr oder weniger auseinandersetzen müssen.
Aber ich glaube, da wird man sich so seiner eigenen Endlichkeit irgendwie bewusst. So, ich glaube, das ist das einfach.
Was müsste sich ändern, Ihrer Ansicht nach, dass es weniger mit diesem Tabu behaftet ist? Mehr Trauerbegleiter, mehr Trauercafés, mehr Offenheit?
Ja, auf jeden Fall. Es muss einfach mehr Angebote geben.
Und da muss man einfach auf die Institutionen zugehen oder ein bisschen rütteln und sagen, ihr müsst auch da in dem Bereich was anbieten? Oder was könnte man tun, dass es mehr Angebot gibt? Ich frage mal so rum.
Es muss halt öffentlicher gemacht werden. Ne?
Was würden Sie denn denjenigen mitgeben, die diesen Podcast hören und die vielleicht Ähnliches erfahren haben wie Sie?
Also ich kann nur sagen, da muss man wirklich nach seinem eigenen Gefühl gehen. Ich kann jetzt nicht zu jemandem sagen, gut, du hast jetzt auch dein Kind verloren, mach die Ausbildung zum Trauerbegleiter. Aber ich finde es wichtig, dass man weiterlebt, dass man einfach für sich etwas sucht, was einem Freude bereitet, dass man sich wieder über Dinge freuen kann. Bei manchen ist es Kreativität, die anderen, die lesen gerne. Oder was weiß ich, andere gehen stundenlang mit Hunden spazieren. Da hat jeder seinen Weg. Es gibt auch nicht den richtigen Weg. Es ist individuell.
Aber schauen, dass man... Wir sind fast am Ende unseres Podcasts. Ich würde gerne zum Schluss noch eine Frage stellen, die wir allen Podcast-Teilnehmern stellen. Denn wir machen diesen Podcast ja für den Ruheforst Südpfälzer Bergland in Wilgertswiesen. Das heißt, es geht ja auch um das Thema Wald. Und am Ende die Frage auch an Sie, was bedeutet Ihnen Wald? Was verbinden Sie damit? Wie wichtig ist es Ihnen, auch mal im Wald unterwegs zu sein?
Die Stille. Die Stille und der Duft. Das ist jetzt so das, was mir jetzt spontan dazu einfällt. Ich finde Stille so unglaublich wichtig manchmal, um einfach wieder Kraft tanken zu können.
Vielen Dank für das Gespräch, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Weiterhin alles Gute, viel Erfolg auch weiterhin mit den Geschichten, mit den Büchern, mit dem Trauercafé und weiterhin viele, viele wertvolle Gespräche mit den Menschen, die zu Ihnen kommen. Kirsten Halbwachs war das im Podcast Unendlich Wald für den Ruheforst Südpfälzer Bergland. Immer am dritten Freitag im Monat kommt eine neue Folge raus. Und in der nächsten Ausgabe im März, da sprechen wir mit Thomas Achenbach. Er ist Trauerbegleiter, lebt in Osnabrück und er sagt, Männer trauern anders als Frauen. Und da gibt es ganz viele Gründe dafür, warum das so ist. Das ist ein Thema im nächsten Podcast. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund.
Das war Unendlich Wald, der Podcast vom Ruheforst Südpfälzer Bergland. Besuchen Sie uns im Internet unter www.ruheforstwilgertswiesen.de.